Teil hier meiner kurzen Predigt, oder ob sie kurz ist, weiß ich noch nicht, meiner Predigt uns zurückbringen zu dem, was eigentlich entscheidend ist, das Wort Gottes. Viele gute Ratschläge haben wir gehört, die bewegen uns auch, die treffen uns auch, machen uns nachdenklich. Aber worum geht es eigentlich in der Gemeinde? Zuerst einmal lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. So, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern vom Herzensgrund. Nicht als Herren, die über die Gemeinde herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Auch ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, nur dem Demütigen schenkt er Gnade. Darum so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und alle eure Sorgen und Anliegen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Kam so in dem Zeugnis gerade von euch durch, so deutlich in seligen Stand. Und seid nüchtern und besonnen. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisse, dass auch dieselben Leiden über eure Geschwister in der Welt gehen. Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten. Er wird euch stärken, er wird euch kräftigen, er wird euch gründen, denn ihm ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vielleicht noch ein Wort. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert. Und besonders die, die sich mühen im Wort und in der Lehre. Den 18. Vers will ich auch nicht unterschlagen, der gilt für uns alle. Denn die Schrift sagt, im 5. Buch Mose, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. So, auch dafür wollen wir uns einsetzen. Wir hören manchmal von den finanziellen Spannungen. Also anerkennen wir die, die sich für Gott und für euch abmühen, um uns den richtigen Weg zu zeigen. Und wegen ihres Dienstes wollen wir sie mit Liebe und mit Achtung tragen. Jens Henrik Thomas und liebe Gemeinde, Jens ist von Gott berufen und von euch der Gemeinde als Pastor gerufen und gewählt worden. Und er war bereit, diese verantwortungsvolle Aufgabe anzunehmen. Und dazu wünschen wir ihm die tägliche Führung, den täglichen Beistand, die tägliche Weisheit und den überreichen Segen Gottes. Und aus diesem Grunde wollen wir als Gemeindevorstand und wollen wir als Gemeinde selber in treuer Fürbitte hinter unserem Pastor und seiner Arbeit stehen. Dieses Versprechen sollten wir wirklich in unserem Herzen geben. Nun möchte ich zu meiner Predigt kommen. Den Text finden wir im Jesaja-Brief, im 55. Kapitel, die Verse 6 bis 11. Überschrieben habe ich eigentlich die Botschaft nach einem Buch, das mir im Jahre 1963 von einer lieben Schwester geschenkt wurde, noch in einer uralten Schrift. Der Mensch, den Gott gebraucht. Meine Predigt überschreibe ich heute anders. Den Pastor, den Gott gebraucht. Und da ist so einiges drin in diesem Buch. Du kriegst dieses Buch nicht. Das habe ich bekommen von dieser guten Dame im Jahre 1963, denn es ist 1962 das erste Mal aufgelegt worden. Erich Sauer hat es kommentiert. Neighbor hat es kommentiert, dieses Buch. Und sie hat es mir gegeben. Muss ich etwas sagen, sie war schon eine ältere Frau. Sie war immerhin schon 78 Jahre alt, also in meinem Alter heute. Und also 78 ist schon ganz, damals wenigstens vor 50 Jahren, ein ganz beachtliches Alter. Und sie war nicht sehr wohlhabend, sie war eher ärmlich. Mühevoll ist sie an dieses Buch rangekommen. Und sie wollte mir einen Liebesdienst tun. Und sie sagte, Pastor, du fängst hier in Hanau ganz neu mit deinem Dienst an. Und mein Anliegen ist, dass du dieses Buch liest. Nicht einmal, sondern in diesem Jahr zweimal. Und nicht nur zweimal, sondern mindestens jedes Jahr wieder einmal. Jens, irgendwie dieses Vermächtnis gebe ich dir weiter. Lies dieses Buch. Jetzt komme ich zu meinem Text. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, solange er nahe ist. Einschub. Wie der Gottlose lasse er von seinem Wege und wie der Übeltäter lasse er seine Gedanken und er wende sich zu dem Herrn, dann wird er sich seiner erbarmen, denn bei unserem Gott ist viel Vergebung. Und dann fährt Gottes Wort fort, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt, und es wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Drei Wahrheiten finde ich hier in diesem kurzen Abschnitt. Selbe auch hier in dem Buch, aber ich will es hier kurz machen, deswegen. Drei Wahrheiten, die mich bewegen und die wir festhalten müssen und die irgendwie, scheint mir manchmal, vergessen worden sind. Suche den Herrn und rufet ihn an. Das heißt mit anderen Worten, trachtet nach dem, was droben ist und nicht, was auf Erden ist. So oft lassen wir uns optisch von dem, was hier auf der Erde passiert, einfangen und in Gefangen nehmen und das bestimmt dann unser Leben. Und das ist eine Tragödie. Wir müssen lernen, jeden Tag uns neu zu orientieren, den Herrn zu suchen und fragen, da ist ein Problem, da gibt es eine Not, da gibt es eine Situation. Herr, du hast die Antwort, wir haben sie nicht, du hast sie, dich suche ich. Und bevor ich eine Antwort gebe, gehe ich in die Stille und frage, Herr, was willst du, dass ich hiermit tue? Darf ich an dieses unvergessliche Ereignis erinnern, was uns in Matthäus Kapitel 16, Vers 13, ab Vers 13 berichtet wird? Ich will ein Beispiel nur geben. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und er fragte seine Jünger, was sagen eigentlich die Leute, dass der Menschensohn sei? Und sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia. Oder einer der Propheten. Und da drehte er sich um und fragte sie, und wer sagt ihr denn, dass ich sei? Und bevor die anderen überhaupt Luft holen konnten, war natürlich der Petrus schon da, hatte die Antwort und sagte, du bist Christus, des lebendigen Sohn Gottes. Und Jesus sah ihn an und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du hast eine Sicht bekommen, eine Offenbarung bekommen, die ist von Gott selber. Und ich sage dir auch, und jetzt kommt's, unglaublich, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen und ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Doch er gebot seinen Jüngern nicht davon zu sagen, dass er der Christus sei. Dann fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und wie er getötet werden würde und am dritten Tage auferstehen. Ich bin noch in derselben Geschichte. Doch Petrus nahm plötzlich Jesus beiseite und fuhr ihn an. Ich zittere jetzt ein bisschen. Petrus nahm Jesus beiseite und fuhr ihn an, das widerfahre dir nur nicht. Da wandte sich Jesus um und sagte, geh weg von mir. Du bist mir ein Ärgernis. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Eben noch wenige Verse vorher war Petrus hochgelobt worden. Eben noch hatte er von Gott, dem himmlischen Vater, persönlich eine einzigartige Offenbarung geschenkt bekommen. Eben noch war ihm eine unbeschreibliche Verheißung geschenkt worden, dass er des Himmelsreich Schlüssel in die Hand bekommt. Und jetzt musste er hören, wie Jesus zu ihm sagt, du bist mir ein Ärgernis. Geh weg von mir. Und warum sagte Jesus das? Das erfahren wir auch. Er meinte nicht mehr, was göttlich war. Deine Sicht war eine weltliche Sicht. Du dachtest nicht mehr, wie Gott denkt. Menschliche Sicht und keine göttliche Perspektive. Das ist, was wir brauchen. Immer wieder zurückkommen zu dem Herrn und fragen, Herr, was meinst du in dieser Situation? Ich bin ja jahrelang in Vorständen gewesen. Ich bin mal ganz ehrlich an dieser Stelle. Manches Mal hätte ich mir gewünscht, dass der Vorsitzende des Vorstandes gesagt hat, das war jetzt Tagesordnungspunkt 1. Und jetzt machen wir mal eine Pause und gehen und holen uns Coca-Cola. Nein, das meinte ich nicht. Nein, wir machen eine Pause und gehen mal alle gemeinsam vor Gott auf die Knie und beten, was er darüber denkt. Und vertagen den Punkt bis zur nächsten Sitzung und kommen an dieser schwierigen Stelle dann wieder zurück, wenn Gott zu uns unbelastet reden könnte. Es würde nicht mehr so menschlich, weltlich zugehen in unsere Umgebung. Suche den Herrn und rufe ihn an. Das ist das, was mir auf dem Herzen brennt. Jens, wenn du diesen Dienst beginnst, such den Herrn immer wieder. Sag ganz ehrlich, ich habe die Antwort nicht, tut mir leid. Ich höre zu, ich bin da, ich bin für euch da. Aber ich suche den Herrn zuerst. Das Zweite, was ich hier in meinem Text finde, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So viel der Himmel höher ist als diese Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich habe die Geschichte schon erzählt, das war am 25. August 2007, als in der Tagesschau ein Bericht gesendet wurde, dass nämlich US-Astronomen eine gigantische Leere in unserem Universum entdeckt hatten. Die Meldung im Fernsehen hörte sich folgendermaßen an, es sei das größte Nichts im Universum gefunden worden. Und der Astronom Lawrence Radnick habe Milliarden Lichtjahre von unserer Erde entfernt einen riesigen Bereich mit gähnender Leere entdeckt. Und diese Auffindung mache alle bisherigen Theorien über die Entstehung des Universums völlig wertlos, so Radnick. Tatsächlich hatte Professor Radnick überhaupt nichts gefunden. Das jedoch außerordentlich umfangreich. Das Team von der Universität Minnesota entdeckte nämlich etwa 6 bis 10 Lichtjahre von unserer Erde entfernt einen riesigen Bereich, der schlicht und einfach im Universum leer ist. Und dann sagte Radney Knarren, damit wir es wissen, und diese Lehre liegt etwa südwestlich vom Sternbild Orion entfernt. Um uns aber eine Vorstellung von der gigantischen Ausdehnung zu geben, machte er dann folgende Rechnung auf. Wer mit Lichtgeschwindigkeit reisen würde, der würde in 8 Minuten zur Sonne kommen. Dann würde er in einigen Jahren den nächsten Stern erreichen. Wenn Sie jedoch in das Loch fliegen würden, dann würde es mindestens 1 Milliarde Jahre dauern, bis Sie auf der anderen Seite wieder herauskommen könnten. Sie wären also 1 Milliarde Jahre im Universum, bei Lichtgeschwindigkeit im Nichts. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege nicht eure Wege. Und so viel der Himmel höher ist als diese Erde, sind auch meine Gedanken höher als eure. Wir dürfen uns demütig vor Gott beugen und sagen, Herr, wir wissen nichts. Du weißt alles. Wir wissen noch nicht einmal, was in den nächsten 10 Minuten geschieht. Kein Schritt voraus. Und das Dritte, bleiben wir demütig und bescheiden und sagen, Herr, wir wissen, dass wir nichts wissen, aber wir wissen, dass wir von dir alle Informationen und alle Hilfe bekommen können. Und drittens, und gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein, und es soll nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Das Wort Gottes, das du bezeugen und verkündigen wirst, wird nicht leer zurückkommen, wenn es das Wort aus seinem Munde kommt. Ich darf es persönlich auch sagen, auch für diese Predigt heute habe ich lange gebetet und gerungen, habe mit Gott gesprochen, habe gesagt, was sage ich und was sage ich nicht? Was muss vermittelt werden? Und auch ganz still hat der Herr zu meinem Herzen geredet und hat gesagt, vielleicht ist es das letzte Mal, Hugo, in deinem betagten Alter, dass du das Vorrecht hast, einen jungen Prediger auf den Weg zu bringen. Wir sind alle in dem Alter, wo wir auch abtreten können. Gib ihnen das mit, was das Allerwichtigste ist. Und Jens, was ich eben unterstrichen habe, das ist mir das Allerwichtigste. Gott suchen, mit ganzem Herzen und vor ihm bleiben. Demütig und bescheiden sein und einfach sagen, ich weiß, dass ich so begrenzt. Ich kann die Dinge im Reich Gottes nicht lösen. Das muss er in die Hand nehmen und er tun. Und dann fülle meinen Mund mit deinen Worten. So wie er es gesagt hat, das Wort soll nicht leer zurückkommen, sondern tun, wozu ich es sende. Darf ich abschließend vielleicht diese 5 Minuten werde ich mir noch geben. Eine Geschichte erzählen, die ich vor Jahren selbst erlebt habe. Wir waren verantwortlich an einem internationalen Jugendkongress in Lausanne damals. Über 6.000, 7.000 junge Leute waren dort aus Europa zusammengekommen. Und meine Frau und ich, wir waren verantwortlich für das Seelsorgezentrum für die Oase. Eines Tages erschien eine junge Frau dort in der Oase zu einem Gespräch. Wir haben mit ihr gesprochen. Stellte sich heraus, sie war Palästinenserin. Um sie zu schützen, haben wir gesagt, schreib mal deine Lebensgeschichte auf. Ich habe sie hier, sie hat mir ein paar Mal geschrieben. Schreib mir deine Lebensgeschichte auf. Die hat mich gepackt. Und wir nannten sie dann Miriam, um sie zu schützen. Sie war in der Schweiz in einer Klinik und hatte von diesem Jugendkongress erfahren. Lass mich ganz kurz erzählen, was sie mir aufgeschrieben hat. Im Jahre 1988 erlaubte mir mein Vater, dass ich nach Ägypten gehen durfte, um an der Ein Sharis Universität in Kairo zu studieren. Und so lebte ich fast 4 Jahre in Kairo. Wir gehören zu einer strenggläubigen muslimischen Familie. Meine Familie ist politisch wie sozial verantwortlich und hat einen ganz besonderen Status in Palästina. Die ersten 3 Jahre verbrachte ich dort als Moslem. Schließlich war ich gewohnt, meinen Glauben zu leben und natürlich auch die muslimischen Glaubensinhalte zu verteidigen. Und ich war damals fest davon überzeugt, dass der Islam eine göttliche Religion und dass Mohammed der Prophet Gottes ist. Und ich war davon überzeugt, dass die Bibel nicht wahr sein konnte, weil sie viel zu viele Veränderungen erlebt hat. Und darüber glaubte ich auch nicht, dass Jesus der Sohn Gottes sein konnte. Und dann, im 4. Jahr, traf ich in der Universität mit einer Gruppe zusammen, von der ich meinte, dass sie gläubige Moslems waren. Aber ich wusste nicht, dass sie in Wirklichkeit gläubige Christen waren. Später meinte ich, dass sie niemals Moslems gewesen waren, sondern dass sie von Anfang an einen christlichen Hintergrund gehabt hätten. Und dann begann ich mit ihnen über das Christentum und über den Islam zu diskutieren. Und obwohl völlig unterschiedliche Auffassungen vertraten, kamen die Menschen dennoch meinem Herzen ganz nah. Sie waren stets liebevoll zu mir. Ayman, einer von ihnen, erzählte mir schließlich, wie er vom Islam zum Glauben an Jesus Christus gekommen sei. Das war für mich ein fürchterlicher Schock. Schließlich war ich fest davon überzeugt, dass sich ein Moslem niemals zum Christentum bekehren würde. Dann begann aber Ayman, mir einige Fragen über meinen Glauben zu stellen. Und ich musste erkennen, dass ich auf vieles überhaupt keine Antwort hatte. Schließlich bat er mich, doch etwas über den christlichen Glauben zu lesen, bevor ich Christus ablehnen würde. Und am Schluss sagte er zu mir: Bete du zu deinem Gott, denn wenn er die Wahrheit ist, dann wird er mich zum Islam zurückbringen. Ich will zu meinem Gott beten, und wenn er die Wahrheit ist, wird er dich zu Jesus Christus führen. Wissen Sie, Ayman war immer voll Liebe und Mitgefühl gewesen. Das konnte man deutlich an seinen Augen ablesen. Und deshalb war sein Vorschlag für mich eine große Herausforderung. Ich begann wieder ganz intensiv den Koran zu studieren und noch andere islamische Bücher. Und schließlich musste ich bekennen, ich fand nichts. Ich fand aber auch gar nichts, was mir geholfen hätte, die Leere in mir auszufüllen. So begann ich nun, die Bibel zu lesen. Etwas später akzeptierte ich eine Einladung an einem christlichen Gottesdienst. Ich war völlig verwirrt. In mir gab es so viele Konflikte in meinem Denken, in meinen Gefühlen, in meinem Herzen. Schließlich meinte ich, ich wäre sicher, dass Jesus Christus der Herr sei, aber fühlen konnte ich nicht. Trotzdem betete ich zu Jesus. Ich bat ihm, dass er mir Frieden geben möge. Und das tat er dann auch. Es war mir, als stände er direkt vor mir. Ich konnte ihn zwar nicht erreichen, aber schließlich wurden seine Arme länger, immer länger. Sie erreichten mich. Und ich hörte, wie er sagte: Ich liebe dich. Ich bin gekommen, um deine Seele zu erretten. 2 Jahre später, als ich von Ägypten nach Palästina zurückkam, erzählte ich meiner Familie von meinem Glauben an Jesus Christus. Ich sagte ihnen, dass ich Jesus als meinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen hatte. Und das hat mir Schwierigkeiten eingebracht. Zuerst drohte man mich umzubringen. Später sollte ich aus dem Haus geworfen werden, denn schließlich gehören meine Angehörigen zu den islamischen Fundamentalisten. Für sie war es ein Verbrechen, dass ich meinen Glauben aufgegeben hatte. Dennoch war der Jesus immer mit mir und bei mir. Er hat mich beschützt. Er hat mir geholfen. Er hat mich bewahrt. Er hat mich geführt. Und ich habe erlebt, dass nichts, aber auch gar nichts, mich von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, trennen kann. Mach einen Sprung, er spricht noch einmal von ihren Freunden in Ägypten. Einige kamen ins Gefängnis und ich habe nicht so viel erdulden müssen. Doch dann eines Nachts fand ich im Radio das Programm eines christlichen Radiosenders. Und nun begann ich diese Sendung regelmäßig zu hören. Ich wusste zu dieser Zeit gar nicht, wer der Sprecher war, Aber Gott gebrauchte ihn, um mich zu erreichen, um mich zu erbauen, um mich zu trösten, um mich zu ermutigen. Seine Stimme war die einzige Gemeinschaft, die mich erreichte und die mich erreichen konnte. Und am Schluss jeder Sendung verabschiedete sich der Sprecher mit den Worten: Nun segne und bewahre Sie unser Herr und Heiland Jesus Christus. Ihr Bruder Jakob. Natürlich, sagte Miriam, konnte ich dem Sprecher keinen einzigen Brief schicken. Und dennoch bekam ich fast alle meine Fragen von ihm beantwortet. Nun wusste ich, wer der Bruder Jakob war. War der Bruder Pastor Jakob Amari aus Jordanien und auch er war Teilnehmer auf dieser Jugendkonferenz. Und ich konnte sie nach 2 Tagen zu einem Treffen zusammenbringen. Weißt du, was da los war? Das war, als wäre der Himmel selber heruntergekommen. Sie fielen sich um den Hals. Sie beteten miteinander, sie jubelten. Miriam ging zurück, später. Und sie wusste, dass sie sich weiter an Jakob Amari orientieren konnte. Lass es mich zum Schluss so sagen. Siehe, so hat es der Prophet Jeremia erfahren, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist die Voraussetzung. Den Pastor, der Gott gebraucht, ist der, der als erstes wirklich Gott sucht, als allererstes und vor ihm steht. Der als zweites in der Demut zugibt, ich habe keine Antworten. Die hat nur eine, und das ist mein Herr. Und drittens, mein Mund ist so weit offen, aber leer. Lege deine Worte in meinen Mund. Dann wird Gott ihn füllen, dich gebrauchen, segnen und zum Segen setzen. Amen. Das will ich.